Du möchtest wissen, wie ein regionaler Energieversorger mit dem Thema Fachkräftemangel umgeht und seine Stellen kann besetzen, obwohl der Markt ziemlich leer gefegt ist und wie du das Wissen vielleicht auch für dein Unternehmen kannst nutzen, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast unterstützt dich dabei, mit Leichtigkeit die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, bei deiner Firma zu arbeiten. Ja, und in dieser Podcast-Folge, in diesem Zweiteiler, habe ich mit Vanessa Radet, HR-Leiterin der IBB, genau über das Thema Recruiting und Employer Branding geredet, von einem regionalen Energieversorger in Bruck und wie sie es eben trotz austrocknetem Markt immer wieder schaffen, gute Leute für ihr Unternehmen zu finden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass und gute Erkenntnisse mit dem ersten Teil mit der Vanessa Radet. Mein heutiger Gast kommt ursprünglich aus der Personalvermittlung, arbeitet aber inzwischen als Leiterin HR bei der IBB. In ihrer beruflichen Zeit, wo sie hier unterwegs ist, hat sie sich intensiv mit den Themen Employer Branding und Recruiting beschäftigt. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr reden, eben wie ein mittelgrosser Energieversorger mit Themen wie Fachkräftemangel, Recruiting und Arbeitgebermarketing umgeht. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Vanessa Radet.
Danke vielmals, Raphael, für die Einladung.
Vanessa, zum Start, stell dich doch mal selber vor. Wer bist du und was machst du aktuell beruflich?
Ja, mein Name ist Vanessa. Ich darf HR leiten von der IBB. Das ist ein regionaler Energieversorger in Bruck. Das sind ein kleines HR-Team, sind zwei Personen und betreue rund 120 Mitarbeiter.
Ich habe es vorher einleitend gesagt, gell? Du kommst ursprünglich aus der Personalvermittlung. Ursprünglich noch, glaube ich, aus einem ganz anderen Feld, so wie ich das bei dir gesehen habe auf dem LinkedIn-Profil. Was hat dich dazu bewogen, irgendeinmal den Wechsel zu machen, Zeit zu wechseln, und zwar jetzt als Leiterin HR bei der IBB zu arbeiten?
Ja, mein Einstieg in die Personalvermittlung war eigentlich schon aus der Motivation heraus, dass mich HR-Themen schon immer sehr interessiert haben. Ja, und bin dann eigentlich so ins Thema reingekommen, habe während der Zeit in der Stellenvermittlung zuerst den Personalsachbearbeiter gemacht, irgendwann dann den HR-Fachausweis und habe irgendwann für mich wie gemerkt, das Verkaufen, das ist nicht ganz so das, was mir am meisten Spass macht. Mir macht es Spass, wenn ich Leute rekrutieren kann, betreuen, auch die ganzen administrativen Geschichten, und habe dann irgendwie in einem Moment, wo ich mal nicht mehr ganz so glücklich war, dort, wo ich war, eigentlich zufällig eine Stelle gesehen, wo ich das Gefühl hatte, das wäre genau das, was ich in der Zukunft machen möchte. Habe dann so ein bisschen fast aus der Wut heraus eine Bewerbung gemacht und bin dann so damals bei der Interio gelandet im HR.
Ich würde sagen, das ist so ein typisches Beispiel, wie das Leben so spielt, oder? Manchmal so Zufälle, die einfach dazu führen, dass man im Leben weiterkommt. Jetzt, ich habe immer wieder auch mit Leuten aus dem HR zu tun, und einer von diesen Punkten, die ich natürlich immer höre, ist doch ein bisschen, wie schaffst du eigentlich den Spagat? Und es gibt so viele Themen, die im HR irgendwo wo einen beschäftigt. Wie gehst du mit dieser Situation um oder mit dem Stress, neben dem ganzen Operativen, dich als Leiterin HR auch noch um strategische Themen können zu kümmern?
Ja, das ist manchmal wirklich eine riesige Herausforderung, vor allem das Operative. Das passiert dann, wenn es passiert. Und meistens für die Leute selber ist es dann auch relativ dringend. Das kann nicht warten. Ja, und das ist etwas, was mich viel beschäftigt, auch im Arbeitsalltag. Wie bringe ich das so ein bisschen zusammen? Ich probiere manchmal, mir so ein bisschen Zeit zu reservieren für gewisse Themen. Ich kann es nicht immer einhalten. Manchmal muss ich auch wieder umplanen. Ich merke für mich, aber das bin ich. Mein Biorhythmus funktioniert so abends einfach besser wie am Morgen. Mir hilft es manchmal, wenn ich wirklich bewusst am Abend mal ein bisschen länger bleiben, warten, bis alle gegangen sind, bis ich Ruhe habe, und dann kann ich mich richtig gut konzentrieren auf andere Sachen.
Kommen wir zu dir, beziehungsweise zu deinem Arbeitgeber, der IBB. Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, aber ich glaube 120 Leute, gell? Mittelgrosse Energieversorger. Stelle ich Doch noch einmal kurz vor. Wer sind ihr als Arbeitgeber konkret und was für Profile sind oder was, ja, was für Menschen mit welchen Profilen arbeitet bei euch konkret?
Ja, die IBB ist ein Unternehmen, das es schon relativ lange gibt. Ursprünglich sind wir einmal eine Verwaltungsabteilung von der Stadt. Also ein Teil von der Stadt Brugg. Unsere Leute sind auch bei der Stadt angestellt gewesen. Und 2001 war das, wo man entschieden hat, dass man das auslöst und eine selbstständige Aktiengesellschaft daraus gründet. Wir gehören immer noch der Stadt, das merkt man auch so ein bisschen in der Arbeit. Wir sind noch sehr nahe. Man merkt an gewissen Sachen auch heute noch, dass wir einmal eine Stadtverwaltung oder ein Teil von der Stadtverwaltung sind. Für uns hat es heute aber ganz viele Vorteile, weil wir können ganz anders arbeiten, wir sind viel flexibler, wir können im Rahmen von unserem Budget ganz viele Entscheidungen auch selber treffen und das macht es um einiges angenehmer. Von dem Profil der Leute her, es ist extrem durchmischt. Das ist das, was ich wahnsinnig spannend finde. Wir haben alles, wir haben Techniker, die den ganzen Tag draussen unterwegs sind. Wir haben aber auch Projektleiter, die planen, die mehr im Büro sind. Wir haben ganz viele administrative Leute in unterschiedlichen Funktionen und das sind ganz unterschiedliche Profile vom Werdegang her, von den Ausbildungen her. Aber wir merken, das ist auch ein Typ Mensch, von den Bedürfnissen her, die sie haben, was sie brauchen, dass sie zufrieden sind am Arbeitsplatz. Kommen da sehr unterschiedliche Bedürfnisse zusammen, wo wir es wie auch gar nie werden schaffen, etwas zu machen, wo dann am Schluss wirklich alle glücklich sind damit.
Das kann man gerade vorstellen, bei so einer Breite unterschiedlichen Profilen. Ja, da wahrscheinlich wirklich bei 120 Leuten hast du wahrscheinlich 120 Vorstellungen, wie ein optimaler Arbeitsplatz aussieht. Jetzt, du hast gesagt, eben ganz viele unterschiedliche Profile. Was würdest du sagen, welche Profile bei euch sind schwierig zu besetzen und wo kommen da relativ einfach an die Leute hin?
Was wir haben, grundsätzlich nur schon mal alles, was so ein bisschen Techniker ist, Netzelektriker, Rohrnetzmonteure, das sind Profile, wo man nicht ganz so einfach findet, wo es auch nicht ganz so viel gibt. Beim Netzelektriker ist es wenigstens so, dass es ein Lehrberuf ist. Dort haben wir auch die Chance, zum selber lernen, die auszubilden oder Leute zu übernehmen, die mal so eine Ausbildung gemacht haben. Beim Rohrnetzmonteur sind wir leider noch nicht ganz so weit, dass es einen Lehrberuf gibt dazu. Da ist der Verband dran. Ich hoffe schwer, dass das zeitnah dann auch einmal kommt. Aber dort ist es wirklich, entweder haben wir Glück und wir finden jemanden, der bei einem anderen Energieversorger das Gleiche auch schon mal gemacht hat und sonst sind wir dort wirklich Quereinsteiger angewiesen. Und dann merken wir es auch bei vielen Projektleitern, die sehr technisch, sehr spezifisch in ihrem Bereich sind. Das sind einfach auch Leute, die es gar nicht so viel gibt auf dem Markt, weil es gar nicht so viele Firmen gibt, die so Leute auch eins zu eins so beschäftigen, wie wir das machen.
Gibt es denn Profil auf der anderen Seite, wo du sagst, ich weiß, dass da findest du wahrscheinlich Leute oder gute Leute wie Sand am Meer?
Ja, das haben wir natürlich auch. Das ist so ein bisschen alles, was in anderen Unternehmen, in anderen Branchen auch viel gibt, wo wir dieses Jahr Marketingstellen zum Besetzen haben. Da sind extrem viele sehr spannende Bewerbungen reingekommen. Da haben wir schon fast Mühe gehabt, um Entscheidungen treffen und auch so ein bisschen auszusortieren, wer wir nicht können weiternehmen, weil es einfach so viele gute Bewerbungen gehabt hat. Aber auch für alles, was so ein bisschen rein administrativ ist, Kundenberatung zum Beispiel, ist auch ein Bereich, wo wir immer sehr viele, sehr spannende Bewerbungen auch überkommen.
Ja. Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, die Ursache für die eher schwierigen besetzenden Stellen, eben, dass es gar nicht so viele Leute gibt, dass es fehlende Ausbildungsberufe sind oder dass die Leute gar nicht ausgebildet werden. Siehst du noch andere Gründe, warum es schwierig ist, solche Stellen zu rekrutieren? Anforderungen oder eben, vielleicht auch Branchen, die es erschwert?
Ich glaube, es kommt alles schon ein bisschen zusammen. Es kommt immer auch darauf an, welche Funktion das es ist, wo wir suchen. Zum Teil sind es auch Leute, die einfach auf dem Markt auch extrem stark gesucht sind. Wo man auch merkt, wenn wir dann einmal einen Kandidaten haben, der solche die Anforderungen würde erfüllen, ja, dann müssen wir vorwärts machen, müssen gute Angebote machen. Und sonst haben wir irgendwo auch ein Risiko, dass er sich für einen Mitbewerber entscheidet, weil wir sind alle im gleichen Teich.
Das kann man vorstellen. Jetzt, du bist natürlich als HR-Leiterin in einem Spannungsfeld, auch wenn es um das Thema Rekrutierung geht, oder? Du bist irgendwo so ein bisschen die Schnittstelle. Was bedeutet es für dich konkret selber, wenn ihr jetzt Stellen vielleicht über längere Zeit nicht könnt besetzen? Entsteht da innen Druck von innen oder wie Wie gehen ja, die Linienvorgesetzten mit solchen Themen um?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Es kommt auch sehr auf die Abteilung, auf die Situation in der Abteilung drauf an. Wir haben jetzt das Jahr eine Stelle gehabt, wo wir von Anfang an gewusst haben, das wird schwierig, das wird relativ ein langer Weg, bis man da auch die richtige Person findet. Dort haben wir jetzt intern eine gute Interimslösung können finden, die uns auch ein bisschen Luft gegeben hat. Auf der anderen Seite, ja, manchmal haben wir schon Stellen, wo man merkt, dass dadurch, dass es nicht besetzt ist, Belastung aufs Team steigt. Die müssen das alle irgendwo können auffangen. Dadurch entstehen wieder andere Herausforderungen, die auch nicht immer angenehm sind, auch die Leute nicht angenehm sind. Ich merke, es ist für mich extrem viel Aufwand, um immer wieder an der gleichen Stelle probieren, wieder neue Ideen zu entwickeln, wieder probieren, irgendwo an Leute herzukommen. Das beschäftigt einen dann relativ lang, relativ intensiv.
Ja, kann man vorstellen. Oder du bist jetzt, glaube ich, jetzt seit Anfang 24, glaube ich, bei der IBB. Hat es schon Situationen gegeben, jetzt in diesen gut 2 Jahren, wo du dabei bist, wo wir auch wirklich an Grenzen gekommen sind mit Stellenbesetzungen?
Ja, das hat es sicher auch schon gegeben. Ich mag mich jetzt gerade an eine Stelle erinnern, wo wir wie gewusst haben, das ist ein Team, wo wir so schon ein bisschen unterbesetzt sind, weil wir Vakanzen hatten. Wir haben dort einen Vorgesetzten gehabt, der relativ neu in der Rolle war, der intern das zusätzlich übernommen hat, der auch sehr unter Druck war, sehr eine hohe Auslastung hatte. Und wir haben dort wie jemanden gesucht, der so ein bisschen in einer Senior-Rolle auch eine gewisse Stellvertretungsfunktion hat können übernehmen. Und das war eine Stelle, wo wir gewusst haben, wenn wir die nicht schnell besetzen, steigt die Belastung einfach rundherum. Und wir kommen auch in der Qualität nicht voran. Wir können gewisse Aufträge nicht so bearbeiten, wie wir es wollen. Und gleichzeitig haben wir gewusst, das ist ein Profil, das findet man fast nicht auf dem Arbeitsmarkt.
Sehe ich. Jetzt, wenn es bei euch an die Rekrutierung geht, selber oder als Ausschreibung, was sind so die typischen Kanäle, die ihr darüber Stellen publiziert?
Ja, wir haben sicher alle Stellen grundsätzlich immer bei uns auf der Webseite. Das ist mal so ein bisschen das Erste. Den grossen Teil der Stellen tun wir auf Jobs publizieren. Und nachher so ein bisschen punktuell, je nachdem, was es ist, auf LinkedIn. Ich habe jetzt auf Jobs und auf LinkedIn eine gewisse Anzahl Slots, die ich füllen kann. Dort spiele ich manchmal auch ein bisschen damit, was ich drauf tue, was ich drauf nehme, je nachdem, was offen ist, was wo am meisten Sinn macht. Und dann haben wir schon ganz viele Möglichkeiten über verschiedene Branchenverbände, wo wir auch dabei sind, um spezifisch auf einer Branchenwebseite mal noch etwas zu publizieren oder in einen Newsletter reinzutun, wo wir dann wirklich sehr punktuell die Fachlücken ansprechen, wo wir auch suchen.
Okay, das heißt, ihr unterscheidet anhand vom Profil relativ stark, über welche Kanäle, dass ihr die explizit ausschreiben und habt nicht einfach so quasi für alle eine Lösung oder eine Situation, wie ihr es macht.
Auf der Webseite haben wir alles.
Natürlich, ja.
Und Jobs brauche ich jetzt auch für praktisch alle Stellen. Da kommt es gesagt, wie viele Slots habe ich frei. Dann kann es sein, dass ich mal eine drauf tue oder auch nicht oder wieder drauf.
Kannst du das sagen, oder vielleicht aus dem Bauchgefühl, vielleicht trackt ihr auch Daten, welche Kanäle funktionieren für euch am besten? Und gibt es auch vielleicht als ergänzende Frage auch Kanäle, die ihr ausprobiert habt, die für euch irgendwie gar nicht geklappt haben?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil die Stellen sind so unterschiedlich. Darum ist es wie für mich auch schwierig, zum Daten zu tracken und zu vergleichen, weil jedes Profil funktioniert wieder ganz anders. Aber ich habe schon auch Stellen, wo ich nur über LinkedIn ausgeschrieben habe, wo sehr gut funktionieren dort. Und ich habe Stellen, wo ich merke, wenn ich nicht über Branchenwebseiten gehe oder selber auch mal aktiv gehe und Leute anspreche, dann passiert gar nichts.
Ja. Habt ihr zusätzlich zu dem, haben wir nicht darüber geredet, aber habt ihr zusätzlich zu dem, was du selber aus dem HR raus machst, bindet ihr auch Mitarbeitende ein? Weißt, habt ihr irgendein Programm, so Mitarbeitende werben Mitarbeitende, oder dass er die Linie oder die Leute aus der Fachabteilung dazu motiviert, irgendwo durch auch Leute zu suchen oder zu motivieren, zu arbeiten?
Ja, das haben wir natürlich, unsere Mitarbeitenden. Da kommen 500 Franken Prämien über, wenn es uns
Ja.
jemand vermittelt. Und das zieht auch relativ gut, das kommt relativ gut auch bei den Leuten. Und da tun wir auch, wenn ich viele Stellen offen habe, erinnern wir manchmal auch wieder so ein bisschen dran. Manchmal dann auch die Vorgesetzten gezielt ihre Teams informieren und sagen dann auch, hey, wenn ihr jemanden kennt, schaut doch mal, wir haben jetzt hier Stellen ausgeschrieben.
Und würdest du sagen, die Mitarbeiter gehen auf das ein und tun das auch proaktiv für euch zusätzlich pushen?
Ja, ich habe das Gefühl, es nutzen es sehr aktiv. Nicht alle gleich, aber gerade die,
Ja.
die so ein bisschen in Funktionen sind, wo man in der Branche auch gut vernetzt ist, wo viel Kontakt haben, das merken wir stark, dass dort relativ viel passiert, also im Hintergrund.
Gibt es jetzt vielleicht aus den 2 Jahren, wo du dabei gewesen bist, du hast zwar gesagt, es ist aber extrem schwierig zu einschätzen aufgrund von der unterschiedlichen Profil, und weil eben jedes Profil wieder seine Eigenheiten hat, auch in der Suche Massnahmen, die er getroffen hat, die für euch besonders gut funktioniert haben, wo du vielleicht auch überrascht bist, wie gut es funktioniert hat, und Sachen, wo du vielleicht denkst, hey, weißt du, das kann sehr gut funktionieren, eine Enttäuschung gesehen ist.
Also etwas, von dem ich sehr positiv überrascht bin, das haben wir aber relativ kurz nachdem, dass ich angefangen habe, habe ich auf unserer Webseite eine Stelle ausgeschrieben, die heisst Spontanbewerbung. Einfach, um so die Türen aufzutun, dass, wenn jemand auf der Webseite ist, dass er sich auch spontan bewerben kann. Und dort haben wir relativ gleich schon wirklich erste Erfolge gehabt, mit Profilen, die reingekommen sind, auf Stellen, wo wir gar noch nicht ausgeschrieben haben, aber in Planung gewesen sind. Also das hat man dort das eine oder andere Mal wie auch schon fast erspart, dass wir Stelle gar nicht haben müssen ausschreiben. Oder gerade auch Netzelektriker, dass dort mal eine Bewerbung reinkommt und eigentlich haben wir gar keine Stelle offen, aber das ist dann für uns der Moment zum Prüfen, ob es vielleicht Sinn macht, zum gleich wie vorsorglich jemanden schon mal einzustellen, dass wir dort gut aufgestellt sind. Und da habe ich das Gefühl, das fährt auch, je länger das draußen ist, je mehr anziehen. Ich habe das Gefühl, das bringt relativ viel. Was ich jetzt das Gefühl habe, was nicht so wahnsinnig viel bringt, wir haben auch schon für eine Stelle ein spezifisches Video gemacht, spezifisch auf die Stelle über die sozialen Medien ausgespielt. Das hat jetzt so als Einzelvideo nicht wirklich einen Effekt gehabt, den ich gespürt habe.
Jetzt, wenn du deinen ganzen Rekrutierungsprozess anschaust, eben vom Sourcing, über den ganzen ja, Prozess von der Vorselektion, Selektion bis zur Einstellung, was würdest du sagen, wie hat sich der Prozess, vielleicht jetzt die 2 letzten Jahre, seitdem du dort bist, verändert? Merkst du da einen Unterschied seit Anfang 2024?
Wo ist ein Ablauf her, meinst du? Oder von dem,
Genau, ja.
wo
Also, was er
reagiert
vielleicht
drauf?
dann auch mit KI auf ausprobieren, oder wie hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt?
Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht eine grundlegende Entwicklung gewesen. Wir probieren ja, das laufend eigentlich auch zu verbessern, zu optimieren, machen da immer wieder ein bisschen kleine Anpassungen. Der Prozess sieht auch nicht immer gleich aus. Das ist auch sehr abhängig, was für eine Stelle, was für einen Vorgesetzten. Kann sehr unterschiedlich sein, wie wir rekrutieren vom Ablauf her. Ich glaube, grundsätzlich probieren wir wie immer besser zu werden. Die Tendenz jetzt in meiner Rekrutierung ist mehr so ein bisschen zu eher kürzere Erstgespräche zu machen, dort gar nicht mehr so in die Tiefe zu gehen, sondern einfach mal so ein bisschen das erste Kennenlernen zu haben, mal schauen, stimmt Chemie, stimmen die Grundlagen, passt das Angebot, das wir haben, auf das, was der Kandidat sucht. Und nachher lieber in einen zweiten Schritt dann mehr zu investieren, in ein Hineinschnuppern, in ein Kennenlernen vom Team, vielleicht auch mal ist bewusst eine Aufgabe lösen, um zu sehen, wie gehen sie daran her, einfach so für den Kandidaten zu merken, wie fühle ich mich mit dem, wie komme ich zu Schlag damit. Und ich habe das Gefühl, das bringt uns viel mehr, als stundenlang mit den Leuten zu schwätzen und am Schluss gleich nicht wissen, wie es dann wirklich in dem Berufsalltag ist.
Spannend, ja. Das, denke ich, das höre ich von verschiedenen Seiten, eben, dass man die Erstgespräche kürzer macht. Merkst du auch, dass die Erstgespräche kürzer sind, dass sich das im Rekrutierungsprozess niederschlägt? Also, dass eigentlich der Prozess könnte schneller vorantreiben, oder ist es einfach das Ersparnis von der Zeit, dass du weniger Zeit musst ins Gespräch investieren?
Es ist in erster Linie schon ein Sparen von der Zeit. Manchmal hilft es mir auch ein bisschen in der Planung, dass man nicht ganz so grosse Zeitfenster braucht. Manchmal ist es genau wegen dem eine bewusste Entscheidung zusammen mit dem Vorgesetzten, dass man wirklich sagt, hey, das Erstgespräch machen wir jetzt wirklich ein bisschen knackig, weil dann können wir jemanden mehr einladen in der gleichen Woche oder wir können jemanden eine Woche früher schon einladen, weil wir einfach gar nie mehr 2 Stunden Zeitfenster frei haben, wo wir beide zusammen haben können.
Du hast, wie relativ am Anfang angesprochen, eben, dass das Thema Schnelligkeit auch relevant wird, vor allem bei Stellen, wo eben der Arbeitsmarkt sehr trocken ist. Hast du da auch schon gemerkt, dass ihr Leute haben können einstellen konnten, weil sie besonders schnell sind? Oder haben ihr eben auch schon Leute vielleicht verloren, weil es zu lang gedauert hat, bis sie Rückmeldung gehabt haben oder bis sie so weit sind im Rekrutierungsprozess?
Also das merke ich schon, wenn man zu lange braucht, gute Kandidaten, kann es sein, dass ich anrufe und will einladen. Und sie sagen mir, ja, jetzt habe ich gerade eine Zusage gemacht auf etwas. Also das ist etwas, was wir auch merken, wenn wir Bewerbungen haben, wo man wirklich findet, das ist jetzt genau das, was wir gebraucht haben, dann müssen wir extrem schnell reagieren. Bei anderen Kandidaten mag es auch mal leiden, wenn der Prozess ein bisschen länger geht. Ich meine, jetzt gerade für die KV-Lehrstelle, das ist noch spannend, wo wir gesetzt haben auf nächstes Jahr. Dort haben wir dann am Schluss wirklich müssen anfangen, Gas geben, weil wir haben uns für jemanden entschieden, wo wir haben wollen einladen noch zum Schnuppern. Und sie hat mir am Ende gesagt, hey, ich brauche diese Woche noch eine Rückmeldung, weil ich habe eine andere Lehrstelle, wo ich muss eine Zusage machen. Und dort haben wir dann das irgendwie möglich gemacht, dass wir das in der gleichen Woche noch haben können machen, dass sie können reinschnuppern können, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das war auch gut gewesen, weil dort haben wir jetzt wirklich die Lernenden gefunden, die so uns passen fürs nächste Jahr.
Wunderbar, sehr
Ja.
gut. Hast du da oder habt ihr für euch so interne Zahlen oder interne Horizonte, eben gerade wenn du sagst, ich bin sehr gute Kandidaten, die wirklich auf die Stelle passt, wie viel Zeit lohnt ihr euch da, wie schnell reagiert ihr auf die Bewerbungen?
Grundsätzlich so schnell wie möglich. Kommt auch immer ein bisschen auf den Vorgesetzten wieder drauf an. Ich habe Vorgesetzte, die ich zusammenarbeiten darf, damit, die extrem schnell sind, die das auch sofort sehen, sofort die Rückmeldung geben, wenn Bewerbungen kommen. Dann haben wir Vorgesetzte, die manchmal ein bisschen länger brauchen, bis sie nur schon sehen, dass etwas reingekommen ist. Hängt manchmal auch damit zusammen. Es gibt Leute, die sitzen den ganzen Tag am Büroarbeitsplatz. Und andere sind draußen unterwegs und kommen vielleicht einmal in der Woche dann wirklich dazu, um das anzuschauen. Aber dort ist schon auch, wenn ich dann sehe, dass ich wirklich eine gute Bewerbung habe, dann gehe ich damit schnell vorbei bin und sage, mach es gerade schnell auf, schau ihn gerade schnell an, sag mir gerade schnell, ist gut, wenn ich ihn einlade. Oder im Zweifelsfall habe ich auch schon Kandidaten einfach direkt selber eingeladen, ohne dass sie den Vorgesetzten sehen.
Das ist pragmatisch. Manchmal
Ja, manchmal
muss
braucht
es
es das, ja.
genau, manchmal braucht es das, man muss einfach vorwärts gehen. Jetzt, du hast schon lange mit dem Bewerbungsprozess zu tun, auch mit Menschen, mit Kandidatinnen und Kandidaten. Was würdest du sagen in dieser ganzen Zeit, wo du in die Rekrutierung involviert bist? Wie haben sich die Erwartungshaltungen von Kandidatinnen und Kandidaten verändert? Vielleicht auch über Generationen hinweg. Was ist heute so ein bisschen State of the Art, wo Kandidaten nachfragt.
Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen verändert. Nur schon so ein bisschen vom, ich bewerbe mich neuem und ich komme und muss mich von meiner besten Seite verkaufen. So heute, wo es mehr so ein bisschen ist, ich gehe mir das einmal anschauen und schaue mal, was mir der Arbeitgeber auch zu bieten hat. Und das merken wir schon auch, es hat sich verändert, so ein bisschen Homeoffice-Möglichkeiten. Ja, es gibt Kandidaten, die nur kommen, wenn sie die Möglichkeit haben. Bei anderen spielt es absolut keine Rolle. Was ich auch merke, also Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung ist immer mehr ein Thema. Irgendwo auch können zusätzliche Ferientage generieren oder einmal einen unbezahlten Urlaub können nehmen. Wir haben Kandidaten, die schon im Vorstellungsgespräch sagen, ich habe dann übrigens nächstes Jahr noch 3 Monate eine grössere Reise geplant. Also da ist schon ganz eine andere Erwartungshaltung da, wie sie noch vor ein paar Jahren war.
Und könnt ihr mit diesen Sachen umgehen? Könnt ihr das Buch in der HR-Strategie, Personalplanungsstrategie irgendwo durch abbilden, einplanen? Oder wie flexibel könnt ihr denn auf die einzelnen Wünsche gehen? Sind irgendwo auch Grenzen gesetzt?
Ja, wir haben natürlich ein Reglement, wir haben eine Definition, was mit Homeoffice grundsätzlich möglich ist oder nicht. Und dann das ist wieder die Vielseitigkeit, die wir haben bei uns, kommt sehr auf den Bereich drauf ab. Bei einem Netzelektriker können wir leider nicht wahnsinnig viel Flexibilität bieten. Die sind in 2er-Teams unterwegs, die müssen so im gleichen Rhythmus funktionieren. Bei anderen Funktionen können wir mehr Flexibilität anbieten und auch ja, vielleicht einmal mehr Homeoffice-Möglichkeiten, je nach Funktion, je nach Aufgabe, die Sie haben, oder ein bisschen weniger. Aber dort sind wir relativ flexibel und haben auch aus der Geschäftsleitung aus eine sehr grosse Bereitschaft, um Lösungen zu finden, die für die Leute passen, die aber auch für das Unternehmen und für das Team passen und wo man irgendwo ja, etwas hat, das nachher für alle auch funktioniert.
Cool. Jetzt Habt ihr für euch intern KPIs im Recruiting definiert? Also gibt es irgendwelche Zahlen, die ihr trackt? Falls ja, gibt es auch Zahlen, die ihr besonders Wert darauf legt? Oder sind ihr da noch, sagen wir in Anführungs- und Schlusszeichen, relativ blind unterwegs?
Nein, da sind wir ziemlich blind unterwegs.
Ja. Plant das irgendwo durch irgendeinen Schatzkader besetzt? Noch
Im
schwierig. No, noch kein
Moment nicht.
konkreten
Im
Ansatz.
Moment nicht. Ist jetzt, das letzte Jahr haben wir extrem viele neue Mitarbeiter rekrutiert. Das Jahr sind es ein bisschen weniger gewesen. Im Moment ist für uns nur schon die Schwierigkeit, um so ein bisschen rauszuspüren, wen brauchen wir, wie viele Leute. Wir sind am Wachsen. Ist aber stark abhängig auch von Projekten, die laufen, von Baubewilligungen, von Budgets, die gesprochen werden. Das ist das, was uns im Moment mehr beschäftigt, so die Zielplanung für die Zukunft und wie schnell oder wie langsam kommt das Wachstum und was mag es leiden und was mag es nicht leiden.
Ja. Wir sind fast am Ende vom Jahr jetzt, vom 2025, kommt nicht mehr lang. Und dann ist schon wieder 2026. Wenn du jetzt vorher schaust, ins nächste Jahr, die nächsten 12 Monate, wo siehst du vielleicht den grössten Hebel oder das grösste Optimierungspotenzial im Recruiting?
Das ist eine gute Frage. Für mich ist mein Projekt, ich werde auf den 1. Januar unser Bewerbertool umstellen. Um ein neues Bewerbertool über dort erhoffe ich mir relativ viel in Bezug auf Effizienz, auch auf Einfachheit in der Handhabung. Gerade auch für die Vorgesetzten, die nicht so regelmäßig damit arbeiten, dass es einfach für alle ein bisschen intuitiver wird, ein bisschen übersichtlicher wird, wie das, was wir heute haben. Und das ist das, was mich im Moment gerade heute beschäftigt mit den letzten Konfigurierungen.
Darf ich fragen, darfst du Ingenieur da Nein sagen, wenn es nicht passt, aber auf welches Tool gehen wir?
Ich sage das sehr gerne. Wir werden von Abacus auf Jovalino wechseln.
Ja, das wär's gesehen jetzt mit dem ersten Teil von dieser Doppelfolge mit der Vanessa Radet zum Thema eben Fachkräftemangel bei einem regionalen Energieversorger. Ich hoffe natürlich ganz fest, du hast schon einige Punkte. Einiges an Wissen für dich können mitnehmen. Im zweiten Teil nächste Woche geht es dann mehr um das Thema Employer Branding, wie du ohne riesiges Budget aber trotzdem schaffst, regional eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Das hilft dem Podcast, noch mehr Leute zu erreichen und das Wissen in die Welt raus zu transportieren. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und dann auch nächste Woche im zweiten Teil mit der Vanessa wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.